besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 21 Uhr.
FPÖ bei Nationalratswahl erstmals auf Platz 1. Bundespräsident van der Bellen will bei Regierungsbildung auf Grundpfeiler der Demokratie achten. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Anna Schmeikal. Die FPÖ erreicht bei der heutigen Nationalratswahl den ersten Platz. Sie gewinnt über 12 Prozentpunkte dazu und kommt auf 28,8%. Doch koalieren will von den anderen Parteien niemand mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl. Für deren Anhänger führt daran jedoch kein Weg vorbei, wie Viktoria Waldegger von der FPÖ-Wahlparty berichtet.
Es ist das historisch beste Wahlergebnis für die FPÖ und dementsprechend zufrieden sind die freiheitlichen Funktionäre und Anhänger hier bei der blauen Wahlfeier. An der FPÖ führe jetzt kein Weg mehr vorbei, sagt zum Beispiel der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp.
Auch mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, es gibt keinen Weg mehr um ihn vorbei von den anderen Parteien, auch nicht vom Bundespräsidenten.
Dass die anderen Parteien eine Regierung mit FPÖ-Chef Herbert Kickl weiterhin ablehnen, das hat hier kurz für Aufregung und auch Empörung gesorgt. Aber dass die ÖVP das durchzieht, das glauben hier viele nicht. Und sie nennen da auch gern das Beispiel Niederösterreich, wo Schwarz-Blau ja bereits regieren.
Hinter der FPÖ auf Platz 2 liegt die ÖVP mit 26,3%, trotz starker Verluste vor der SPÖ. Die Sozialdemokraten fahren mit 21% ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis ein. Die Neos kommen auf 9,2% und betonen, mitregieren zu wollen. Die Grünen verlieren stark und landen mit 8,3% auf Platz 5. Und vor kurzem hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort gemeldet. In einer Rede kündigt er Gespräche mit allen Parteien an.
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden, also etwa Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft. Das sind Fundamente, auf denen wir unseren Wohlstand und unsere Sicherheit aufgebaut haben. Und wie auch immer eine künftige Bundesregierung zusammengesetzt sein wird, ihr zentrales Ziel muss sein, uns allen und unseren Kindern und Enkelkindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das waren die Nachrichten mit Anna Schmeikal. Und jetzt zum Wetter.
In den Landeshauptstädten hat es im Moment nur um 8 Grad. Über Nacht kühlt es stellenweise etwa im Waldviertel oder im Wienerwald auf unter 0 Grad ab. Morgen wechselt die Sonne mit dichteren Wolken. Länger sonnig ist es im Osten. Meist bleibt es aber trocken. Nur einzelne Regenschauer können am Nachmittag und Abend dabei sein. Die Temperaturen legen ein wenig zu und erreichen 10 bis 21 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
Über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.
Hinter der Bezeichnung Sinntrainerin versteckt sich im Endeffekt psychosoziale Beratung. Ich begebe mich mit den Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, auf Sinnsuche. Auf die Sinnsuche bin ich gekommen über die Logotherapie Viktor Frankls. Viktor Frankl war einer der drei großen Wiener Psychiater nach Alfred Adler und Sigmund Freud. Er hat sie beide kennengelernt, er hat mit beiden mitgearbeitet. Viktor Frankl sagt, dass nicht die Bedingungen unser Leben bestimmen, sondern die Entscheidungen, die wir treffen.
Sagt Sabine Kindl, die seit vielen Jahren nach Sinn und Orientierung im Leben fragt und sucht, für sich und für andere. Wir reden mit der ausgebildeten Logotherapeutin über ihre Arbeit, über Haltungen und Werte und den Versuch, Menschen zu einer positiven Einstellung und zu einem sinnerfüllten Leben zu verhelfen. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Über Gott und die Welt begrüßt Sie Peter Jungmann.
Thank you.
Wir reden heute mit Sabine Kindl, Sinntrainerin aus Neustift. Die Stubaierin hat über 20 Jahre lang in leitenden Positionen in der Hotellerie gearbeitet, hat dann aber begonnen, nach dem Mehrwert im Leben zu fragen, hat sich intensiv mit der Existenzanalyse von Viktor Frankl beschäftigt, hat die Ausbildung zur Logotherapeutin gemacht und berät seither Privatpersonen, Touristiker, Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrer Suche nach einem anderen Lebensentwurf, in dem es nicht nur um Gewinnoptimierung geht, sondern vor allem um sinnerfülltes Denken und Handeln.
Also ich arbeite eben als psychosoziale Beraterin. Es kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen in meine Praxis und wir schauen dort gemeinsam, wo die Menschen Unterstützung brauchen. Im Grunde genommen ist es Hilfe zur Selbsthilfe.
Welche Menschen, welche Personen suchen bei Ihnen Rat, Hilfe, Unterstützung? Mit welchen Problemen, mit welchen Fragen oder vielleicht auch Ängsten kommen Sie in die Beratung?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so von Mitte 20 bis Mitte 60, Anfang 70. Männer wie Frauen, wobei die Frauen überwiegen. Der Themenbereich ist sehr vielfältig. Da geht es zum einen um persönliche, private Angelegenheiten, Schwierigkeiten mit dem Partner oder mit den Kindern, durchaus auch mit Schwiegereltern. Dann Krankheiten, unheilbare Krankheiten im Familienkreis. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich um mit Endlichkeit? Dann Ängste, Verlustängste und Ähnliches. Ja, Lehrer sind immer wieder mit dabei, die ja eben auch einen sehr sozialen Beruf ausführen und viel für andere Menschen da sind und oft einmal das eigene dann ein bisschen zu kurz kommt oder auch oft einmal mit diesen Rahmenbedingungen hadern, unter denen sie arbeiten. Und da dann zu schauen, wo ist der Spielraum, wo können sie gestalten, wo können sie vielleicht auch mal eine andere Sichtweise einnehmen, dadurch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit im eigenen Tun verspüren.
Ist es so, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, Ihnen dann so ihr Herz ausschütten, im wahrsten Sinn des Wortes?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sehr viel erzählen, die quasi, so wie Sie sagen, wirklich das Herz ausschütten. Und es gibt dann wieder andere, die recht knapp sein in ihren Äußerungen, wo es darum gilt, interessiert nachzufragen. Mit Hilfe von Fragen dem Menschen die Möglichkeit zu geben, mehr von sich selbst zu erfahren.
Ist es so, dass die Menschen wirklich nach Sinn in ihrem Leben fragen, nach Sinn suchen? Was erwarten sie sich, wenn sie zu ihnen kommen?
Konkret ist jetzt noch nie jemand gekommen und hat gesagt, ich möchte Sinn in meinem Leben finden. Was ich mache, ist, dass ich nachfrage, was ihr Leben so Wertvolles beinhaltet. Da kommen dann Beispiele wie die Familie oder der Beruf, der Sport, also verschiedene Hobbys, Freundeskreis und Ähnliches. Es gibt schon Menschen, die darunter leiden, dass sie zu wenig Zeit für manche dieser Werte haben. Zum Beispiel der Beruf hat gerade so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass Familie, Freunde, eigene Hobbys darunter leiden. Das kommt durchaus vor. Und dann hinzuschauen und zu sagen, ja, wo könnte man Freiräume schaffen? Es kann ja sein, dass ein junger Mann gerade eine Familie gegründet hat, beim Hausbauen ist und unbedingt das Haus abbezahlen muss. Ja, dann wird das eine wesentliche Säule sein. Gell? Aber dann ist das ja auch ein hoher Wert, den er da gerade verwirklicht. Und wo kann er vielleicht in Absprache mit seiner Frau oder mit Einbeziehung der Großeltern für sich wieder ein bisschen einen Freiraum schaffen, dass er selbst nicht zu kurz kommt und auch Zeit für die Familie hat.
Jetzt sind Sie Beraterin, keine Psychotherapeutin. Wann schicken Sie Ratsuchende, Hilfesuchende dann zum Experten, zur Expertin?
Also im Prinzip ist das klar geregelt. Sobald mir beim Erstgespräch oder im Folgegespräch auffällt, dass eine psychische Erkrankung zugrunde liegen könnte, verweise ich die sofort weiter an ein Netzwerk, das ich mir zurechtgelegt habe. Das ist was ganz, ganz Wesentliches, dass wir nur mit gesunden Menschen arbeiten, also mit Menschen in schwierigen Lebensphasen, ja, aber nicht mit psychisch kranken Menschen. Wir dürfen von Gesetzes wegen her mit diesen Menschen nicht arbeiten und wir tun diesen Menschen auch keinen Dienst. Also ganz, ganz wichtig, dass wir die weiterschicken und es wird auf jeden Fall gemacht.
Was sind denn so Ihre Erfahrungen aus den vielen Beratungsgesprächen? Wo drückt denn die Menschen ganz besonders der Schuh? Anders gefragt, sind die Probleme, die Schwierigkeiten, vielleicht auch die Sorgen und Ängste in der letzten Zeit mehr größer geworden? Haben sich die Probleme verschoben?
Das ist im Grunde genommen ganz individuell. So wie die Menschen unterschiedlich sein, so unterschiedlich sein halt ihre Probleme und Schwierigkeiten. Was mir so aufgefallen ist, ist, dass Menschen viel mehr alleine sind, als sie es früher waren. Ob das jetzt mit Corona zu tun hat, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es eher auch mit unserem gesellschaftlichen Umgang zu tun hat. Gerade auch mit sozialen Medien. Wenn ich mich zurückdenke an die Zeit meiner Großeltern jetzt zum Beispiel, wo es wirklich so gewesen ist, das haben sie auch immer erzählt, dass man gemeinsam an einem großen Tisch saß und miteinander geredet und gelacht hat und gemeinsam gegessen. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten mit diesen Kleinhaushalten, wo teilweise einem auch nicht mehr miteinander gegessen wird. Und dann kommt natürlich der Fernseher dazu, der so ein nettes Ablenkungsmanöver ist. Mittlerweile ist eben so, dass die Handy, diese Parallelwelt, die wir da alle eingesteckt haben, dass das natürlich wahnsinnig viel von unserer Aufmerksamkeit frisst. Und wenn man da gemeinsam an einem Tisch sitzt mit vier Leuten und es haben vier ein Handy in der Hand, dann kommt nicht wirklich dieses Gespräch auf, das wir aber so dringend brauchen würden. Und deshalb denke ich mir ganz oft, es ginge eigentlich wieder darum, dass wir so Begegnungsräume schaffen.
Es ist früher und es regnet. Sie kommt gerade heim. Nachtschicht, nimmt ihre Kinder in Ohren. Ihre Große hat Prüfung und eine ziemliche Angst. Sie schreibt ihr auf ein Post-it, ich weiß, dass du das kannst. Sind da unsichtbare Fäden, die mir Tag für Tag verweben zum ganz normalen Leben. Hinter jedem Fenster ist eine kleine große Welt. Und vielleicht ist, was uns trennt hat, gar nicht das, was zählt. Hinter jedem Fenster, ein Moment aus Raum und Zeit. Und ja, wir sind verschieden. Aber Drama, Drama beim Namen im Großraumbüro. Alle gehen abends was trinken, nur er ist wieder nicht da. Während die anderen nur reden, hat er ihr Essen schon gewärmt. Sieht seine Nachbarin lächeln, er weiß, sie hat nur er. Sind da unsichtbare Fäden, die wir Tag für Tag verweben zum ganz normalen Leben. Eine kleine große Welt und vielleicht ist, was uns trennt hat, gar nicht das, was zählt. Hinter jedem Fenster ein Moment aus Raum und Zeit. Und ja, wir sind verschieden, aber wohnen ich fahr grad über die Dörfer, von Berlin zurück nach Wien und sieh unendlich viele Fenster vorüberziehen. Hinter jedem Fenster ist eine kleine große Welt und vielleicht ist, was uns trennt hat, gar nicht das, was zählt. Hinter jedem Fenster ein Moment aus Raum und Zeit und ja, wir sind verschieden. Aber lachen da mal gleich.
2016 hat Sabine Kindl die Nachfolge von Inge Batsch angetreten. Seither leitet die Stubaierin das Tiroler Institut für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl und versucht mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Menschen ein Stück des Weges zu begleiten. In der erklärten Absicht, ihnen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Häufig geht es darum, Ängste zu benennen und damit verbundene Lähmungen zu überwinden.
Eine sicherlich große Angst der Menschen ist es, nicht zu genügen. Sprich, diesen hohen Anspruch an sich selbst zu haben, perfekt sein zu müssen. Das ist so was, an dem wirklich viele zu knappern haben. In einer Zeit, die so von technischem Fortschritt getrieben ist wie die unsere, wird leider ganz, ganz vieles, was von Maschinen verlangt wird, auch auf den Menschen übergelegt. Das wird aber den Menschen nicht gerecht. Maschinen, die müssen perfekt sein, ja, die müssen funktionieren. Ein Mensch kann nicht perfekt sein. Das entspricht dem Leben nicht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben da mal hinzuschauen und da zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich denn da vielleicht aus meiner Kindheit auch mitgenommen. Was signalisiert uns auch die Werbung? Das ist ja ganz vieles nicht echt, was dort gezeigt wird. Dieser Perfektionismus bzw. dieser eigene hohe Anspruch an sich selbst, der ist mitunter zerstörerisch. Jetzt bin ich kürzlich Tante geworden. Dieses Geschenk des Lebens, das ist doch ja was Unbeschreibliches. Und dann wird dieses Geschenk ein bisschen größer und wir fangen an, daran herumzuerziehen und unsere Vorstellungen dort hineinzulegen. Und der Formel ist nicht mehr recht so, wie es ist, sondern es sollte diesen und jenen Vorstellungen entsprechen. Ich meine, Perfektionismus ist nichts Angeborenes, deshalb können wir auch jederzeit wieder davon zurücktreten. Das Wichtige ist nur, dass es uns bewusst ist. Und das ist auch sowas, was Beratung eben leisten kann, dass man einmal hinschaut, wo verlange ich von mir eigentlich Unmenschliches, Unmögliches, immer wieder auf diesem Hintergrund der Wirklichkeit. Gell? Was kann ein Mensch leisten, was kann er nicht leisten und was bin ich wert ohne diese Leistung? Also da geht es dann auch um den Grundwert des Lebens. Und wir alle sind als Menschen wert, alleine deshalb, weil es uns gibt. Letztendlich zu uns selber Ja zu sagen, das bleibt keinem von uns erspart.
Welche Ängste machen Sie denn noch aus?
Die Angst vor der Endlichkeit. Da finde ich aber auch wieder Viktor Frankl so genial. Er hat eine andere Sichtweise, sage ich jetzt einmal, auf das Leben oder auf die Endlichkeit des Lebens. Und da spricht er immer von den vollen Scheunen. Also er sieht so das Leben, wie wir es leben, dass wir ja eigentlich auf eine Ernte hinarbeiten und dass wir diese Ernte in unsere Scheunen einbringen. Und alles, was wir bis jetzt schon gelebt haben, ist in dieser Scheune unverlierbar geborgen. Ich kann immer wieder in diese Scheune gehen, mich erfreuen an dem, was Schönes in meinem Leben schon gewesen ist und ich werde dort auch Schmerzhaftes finden. Dann kommt es aber auch darauf an, dass man einmal sich so ein Bruchstück aus dieser Scheune herausnimmt in der Beratung und sich so ein Bruchstück anschaut, so eine Scherbe, die in dieser Scheune drinnen liegt. Und dann eben sagt, wo kann ich einer dieser Kanten die Schärfe nehmen, dass nicht jedes Mal, wenn ich in diese Scheune hineingehe, mir das wieder so wehtut, dass mir wieder so unmittelbar trifft. Und vielleicht finde ich einen anderen Platz in der Scheune. Vielleicht lege ich sie nicht gleich zum Eingang, sondern vielleicht darf sie mal einen Meter weiter hinten liegen. Diese Sichtweise und Einstellung, dass das Leben natürlich durch seine Begrenzung, dem ganzen Leben ja erst, also dieser Zeit, die wir auf der Welt sind, erst einen Sinn gibt. Weil wenn es das nicht gäbe, dann könnte man sie aufschieben bis in alle Unendlichkeit. Das ist ein ganz wertvoller Gedanke, wie ich finde, aus der Logotherapie.
Sie haben jetzt mehrfach Viktor Frankl erwähnt als den Begründer der Logotherapie. Wer war denn dieser Viktor Frankl? Er hat ein ganz, ganz schweres Leben auch durchgemacht in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, hat aber trotzdem dem Leben immer wieder Sinn abringen können, sagen wir es so.
Viktor Frankl war eben Österreicher, Wiener und Jude und hat 4 Konzentrationslager überlebt, aber leider seine gesamte Familie dort verloren. Etwas, was mich sehr berührt hat, ist, dass er später dann auch gesagt hat, er gesteht jedem Menschen so sein kleines KZ zu. Trägt nicht jeder von uns so sein kleines KZ in sich. Jeder von uns hat so sein Kreuz zu tragen. Und das sagt ein Mensch, der das wirklich erlebt hat. Also auch diese Offenheit und diese Haltung, die er den Menschen gegenüber hat, die finde ich schon sehr bewundernswert.
Das Entscheidende ist wahrscheinlich, dass er am Leben und am Schicksal nicht verzweifelt ist.
Er ist nicht verzweifelt, sondern er hat das Schicksal, er hat sein Schicksal in die Hand genommen und hat das Leben gestaltet. Wir sind ja da in Tirol und bei uns in Tirol spielen viele nach wie vor gerne Karten. Und das, man kann es auch so sehen, wie das Leben teilt mir Karten aus. Und da habe ich jetzt ein Plattel mit 5 Karten. Jetzt gefallen mir die nicht. Was tue ich denn? Ich kann sie nicht austauschen. Spiele mit diesen Karten, versuche das beste Spiel zu spielen. Oder sage ich, nein, mit so einem Plattel spiele ich nicht, ich hätte lieber das Plattel von meinem Nachbarn. Wir alle kennen Menschen in unserer Umgebung, die vom Schicksal her jetzt nicht so ein tolles Plattel gekriegt haben. Sei es, dass sie körperliche Einschränkungen haben oder psychische Einschränkungen. Aber sei nicht genau das eigentlich die Helden unseres Alltags, wo wir sagen, mal schau, wie die oder der ihr Leben meistern. Das ist doch was, das finde ich toll. Es seien nicht die großen Zampanos mit ganz viel Geld, zu denen wir aufschauen. Es seien die Menschen, die aus ihrem Leben trotz schwieriger Bedingungen etwas machen.
Wofür steht denn Viktor Frankl? Welche Impulse hat er denn gesetzt? Ist es so, dass das Leben, ganz egal welches Blatt man in die Hand bekommt, trotzdem Sinn hat, Sinn machen kann?
Das Leben hat für Viktor Frankl und die Logotherapie immer Sinn. Es geht in der Logotherapie nicht um diesen großen Sinn des Lebens, sondern es geht um die Sinnmöglichkeiten im Leben. Kann ich diese Sinnmöglichkeiten wahrnehmen? Kann ich sie sehen? Und Sinn empfinde ich immer dann oder Sinn verwirkliche ich immer dann, wenn ich einen Wert, der mir am Herzen liegt, leben kann. Und dahin zu schauen, was sind denn so Werte, die das Leben reich machen, die ihr Leben bereichern. Ich war vor einigen Jahren auf meinem Hausberg, gibt es einen wunderschönen Weg, diesen Sonnenzeitenweg, und den gehe ich zu jeder Jahreszeit, außer im Winter. Eines Tages gehe ich diesen Weg und ich höre von Weitem Musik. Das hat mich so hingezogen zu dieser Musik. Und das lag aber nicht direkt auf dem Weg, sondern in einer so einer Kehre höre ich sie immer lauter. Steige über diese Kehre hinaus und dann sitzen auf einer Lichtung 2 Menschen, ein älteres Ehepaar. Und sie hat eine Zither in der Hand. Und die hat so berührend gespielt, dass ich ganz andächtig dahinter stehen geblieben bin und einfach nur gelauscht habe. Und wie sie mit dem Lied fertig war, dreht sie sich um und sieht mich. Und ich sage dann nur so, danke, dass ich da zuhören durfte. Sie hat sich sehr gefreut. Für mich war das zum Beispiel, diese Wertberührung, dann der Anlass zu sagen, das möchte ich auch lernen. Und wenn Menschen in die Beratung kommen, die da sagen, sie spüren eigentlich nichts mehr und sie wissen eigentlich gar nicht so recht, was ist ihnen was wert, da dann nachzufragen, ja, was haben sie denn als Kind gerne getan? Was war denn sowas, wo sie stundenlang dabei bleiben konnten, wo sie gerne gespielt haben? Und da kommt dann schon was. Und ansonsten lädt man sie ein, ein Fotoalbum mitzunehmen oder zu Hause mal zu schauen in den Fotoalben. Was ist denn da alles? Was haben sie denn gerne gemacht? Und da taucht dann schon einiges auf. Und dann kann man ja schauen, wie man das adaptiert, auf die aktuelle Situation wieder anpasst.
Voller Kraft hinein in den Tag, entschlossene Schritte, immer voraus, nie zurück. Wer wie du das Leben so mag, den begleitet dabei auch das Glück. Was schwierig ist, gelingt dir so leicht. Aus Steinen im Weg baust du noch ein Haus und du glaubst an dich.
hast alles erreicht, doch warst du schon oft vor dem Aus. Und immer neu siegt deine Energie. Mitten im Leben und du packst es an. Alles ist möglich, sag einfach ja, ich kann. Du glaubst an das Heute unbeirrt, weil so aus Träumen Wahrheit wird. Mitten im Leben und immer nah dran. Wenn alles zerbricht, du bist Optimist, verlierst nie die Hoffnung, denn die stirbt zuletzt. Und wenn jeder denkt, dass es ausweglos ist, dann stehst du auf, gerade jetzt. Und jedes Scheitern bringt dich voran. Du kämpfst in der Krise, erfindest dich neu und am Ende fängst von vorne du an und bleibst nur dir selber treu. Und immer neu siegt deine Euphorie. Mitten im Leben und du packst es an. Alles ist möglich, sag einfach ja, ich kann. Du glaubst an das Heute unbeirrt, weil so aus Träumen Wahrheit wird. Mitten im Leben und immer nah dran. Und du zeigst dieser Welt, wie man die Brücke baut. Wie deine Stärke wächst, wenn man vertraut. Mitten im Leben. Du glaubst an das Heute unbeirrt, weil so aus Träumen Wahrheit wird. Mitten im Leben. Mitten im Leben und immer nah dran.
Das Leben fragt, wir müssen antworten, sagt der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankl, der den Terror des Nationalsozialismus erlebt, 4 Konzentrationslager überlebt und trotzdem immer wieder neu Ja zum Leben gesagt hat. Genau darum geht's, sagt Sinntrainerin Sabine Kindl. Es geht darum zu überlegen, wo wir dem Leben Sinn abgewinnen können. Und sie verweist einmal mehr auf den Befund von Viktor Frankl, der 1997 in Wien gestorben ist, dessen Erkenntnisse aber immer noch wegweisend sind.
Ja, er pflegt einfach eine unglaublich positive Einstellung zum Leben. Dieses trotzdem Ja zum Leben sagen ist ja eines der meistgelesenen Bücher. Unglaublich wertvoll. Ein Buch, das ich immer wieder lese und wenn es immer wieder Passagen sein. Die Trotzmacht des Geistes, so wie Frankl sie benennt, da geht es eben um das, muss ich mir von mir selber alles gefallen lassen? Kann ich nicht stärker sein als diese negative Stimme in mir? Das ist sowas, diese Selbstdistanzierung, einen Schritt zurückzugehen vor mir selber und zu sagen, hey, komm, das muss jetzt wirklich nicht sein, lass dir das für dich selber nicht gefallen. Das ist sowas, was sich in Alltagssituationen wunderbar mit einbauen lässt. Frankl war ja Bergsteiger und ist deswegen auch zum Bergsteigen gekommen, weil er Höhenangst hatte. Und er hat gesagt, muss ich mir das für mich selber gefallen lassen, diese Angst? Nein, das will ich nicht. Also beginne ich mit Bergsteigen. Und hat dann später sogar in fortgeschrittenem Alter nur den Flugschein gemacht. Wo können wir alle uns unseren Ängsten stellen? Also diesen Ängsten, die
in dem Sinne lebenshinderlich sein. Es gibt ja die Angst, die lebensförderlich ist, die uns aufmerksam macht auf eine Gefahr. Aber da, wo ich so das Gefühl habe, da stehe ich mir jetzt selber im Weg, da kann ich diese Selbstdistanzierung anwenden. Manchmal lassen sich Situationen einfach nicht ändern. Aber dann habe ich immer noch die Möglichkeit, eben meine Einstellung oder die Sichtweise zu ändern.
Das heißt, wir entscheiden letztlich selber über das, was uns passiert, wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir die Welt rund um uns herum erleben?
Wir entscheiden darüber, ob wir unseren Beitrag dazu leisten wollen. Das Leben stellt an uns Fragen und wir dürfen unsere Antwort darauf geben und gleichzeitig auch die Verantwortung für diese Antworten übernehmen. Das heißt, in der Logotherapie ist ganz ein hoher Wert auch diese Freiheit und Verantwortung. Ich habe die Freiheit, meine Entscheidung zu treffen, gleichzeitig die Verantwortung für diese Entscheidungen.
Es tun sich vermutlich sehr viele Menschen damit schwer, die Anforderungen, die an sie gestellt werden, zu erfüllen. Da steht ihnen dann der eigene Perfektionismus irgendwo im Weg.
Ja, genau. Es ist so, dass das Leben immer gleich live ist. Gell? Es gibt keine Generalprobe, sondern wir seien einfach her und mitten im Leben. Da geht es eben darum, eine gute Fehlerkultur zu finden. Wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Die Frage ist dann, wie gehen wir mit uns um, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Kürzlich habe ich ein Interview gehört mit dem Martin Hinteregger, ehemaliger Fußballer, der in Frankfurt gespielt hat. Und der hat gesagt, sein Trainer, sein erster in Salzburg, der hat ihm gesagt, als junger Spieler, geh auf den Platz und mach deine Fehler. Ich stehe dafür gerade. Und ich glaube, das ist sowas, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die nicht mit dem Rotstift hinter uns her sein und schauen, wo wir Fehler machen, sondern wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, die uns fördern, die uns inspirieren. Und da fällt mir ein Beispiel ein, von einer Dame, die bei uns die Ausbildung macht, die Lehrerin ist und die durch Zufall erfahren hat, dass eine ihrer früheren Schülerinnen eine Freundin von mir ist und ich soll der schöne Grüße bestellen. Und ich habe das dann gemacht, habe die Freundin angerufen, sagt mal schöne Grüße von deiner ehemaligen Lehrerin. Und dann sagt sie, na, das war die Frau, die so getan hat, als wäre ich in Stenografie gut. Weißt du was? Ich bin richtig gut darin geworden. Und ich glaube, genau sowas brauchen wir. Menschen, die an uns glauben, wo wir selber noch gar nicht wissen, ob wir das können, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht glauben, dass wir das können. Aber wenn so jemand stellvertretend die Hoffnung für uns hat oder sich hinstellt und sagt, du kannst das, ich glaube an dich, dann eröffnet das Möglichkeiten. Das ist was, was ich jedem wünsche. Und das ist was, was die Logotherapie zu 100% unterstützt.
Mindestens so wichtig wie der Glaube an sich selber, an die Fähigkeiten von anderen Menschen, ist vermutlich das Vertrauen. Ohne Vertrauen ist ein einigermaßen gesundes, gutes Leben ja kaum vorstellbar.
Auf jeden Fall. Und es gibt unterschiedliche Arten von Vertrauen. Das Vertrauen in mich selber und meine Fähigkeiten, das Vertrauen ins Gegenüber und das Vertrauen in höhere Mächte. Das Vertrauen ins Gegenüber ist ja sowas, ich gehe davon aus, dass wenn ich mich auf die Bushaltestelle stelle, dass der Bus kommt. Für dieses Vertrauen kann ich auch selber etwas tun. Und wenn jemand zu mir in die Beratung kommt und es mangelt eben an Vertrauen, dann können wir genau dort ansetzen und schauen, wie stärkt man dieses Vertrauen. Mit den Menschen sich auf eine Suche begeben. Was hat denn dieser Mensch vielleicht schon alles bewältigt in seinem Leben? Durch welche Krisen ist er denn gegangen? Wie kam denn dieser Mensch aus diesen Krisen wieder heraus? Und ich glaube, dass das was ist, wo man wirklich oft einen zweiten braucht, damit einem das bewusst wird. Und wir brauchen Hindernisse, speziell auch Kinder brauchen altersgerechte Schwierigkeiten, an denen sie wachsen können. Nehmen wir ihnen diese Schwierigkeiten weg, nehmen wir ihnen auch die Möglichkeit weg, dort zu wachsen. Und damit machen wir es ihnen nicht leichter, wenn sie dann erwachsen sind, immer konfliktfrei oder schwierigkeitenlos durch ihr Leben marschiert sein und dann plötzlich an einer Schwelle stehen, wo dann halt
niemand mehr helfen kann. Das geht für mich zum Beispiel mit Verantwortung einher, dass man sagt, kindgerecht Schwierigkeiten zulassen, ja, die müssen sich ausprobieren. Und wie machen wir es dann im Alter oder in unserem Alter oder wenn jemand in die Beratung kommt, wenn sich mir eine Schwierigkeit in den Weg stellt, ja, was sage ich dann? Kommt bitte jemand und träumt mir das weg? Oder mache ich mir vielleicht selber dran, diesen Stein, der sich da von mir aufgebaut hat, abzutragen? Oder sage ich, jetzt finde ich einen Weg, wie ich da außen rum gehe oder wie ich drüber kraxel? Also wie gestalte ich das? Und ich glaube, wichtig ist, diese Kraft in sich zu aktivieren, dass sie Schwierigkeiten auch gestalten kann.
Es gibt den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ist das so? Können Sie mit dem Satz etwas anfangen?
Ehrlich gesagt mag ich den Satz nicht. Die kein Glück haben, die haben was falsch gemacht. Oder wie? Ich glaube, ich mag ihn auch deswegen nicht, weil mich das so ein bisschen an diese ganze Ratgeberliteratur erinnert, wo man in 3, 5 oder 7 Schritten zum Erfolg oder zum Glück oder zu was auch immer kommt. Da wird quasi ein Konzept über einen Menschen gestülpt. Aber Konzepte passen nicht auf Menschen. Es mag für den einen oder anderen passen, aber nie verallgemeinert. Ich finde es immer schade, wenn Menschen das Gefühl haben, ich habe jetzt wieder was falsch gemacht. Gell? Weil jetzt habe ich das und das probiert und es gelingt nicht. Dann kann es aber auch an diesem Konzepten liegen. Ich bin dafür, individuell, persönlich hinzuschauen. Was braucht der Einzelne? Und es geht doch darum, dass man sich von Mensch zu Mensch begegnet. Dass man das Subjekt im anderen sieht und den anderen nicht verobjektiviert. Also ich will ja jemanden auf Augenhöhe begegnen und ich möchte mich auf diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt, einlassen. Und da sagt Frankl auch, wir brauchen nicht so sehr neue Programme, sondern eine neue Menschlichkeit. Und wie schaut's denn aus mit unserer Menschlichkeit? Wo hört denn die auf? Beim eigenen Familienkreis, in der Freundschaft, im Verwandtschaftskreis? Ich weiß es nicht, ist nur eine Frage. Da geht's um die Würde des Menschen, steht schon in der deutschen Verfassung zum Beispiel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Jesper Juhl, ein dänischer Familientherapeut, der leider kürzlich verstorben ist, der spricht von der Gleichwürdigkeit. Das finde ich so ein wunderschönes Wort. Wir haben alle die gleiche Würde. Wir haben nicht die gleichen Rechte oder nicht die gleichen Pflichten, gerade wenn man eben an Kinder denkt. Aber uns kommt die gleiche Würde zu. Die Würde als Mensch. Diese Würde, die ist für mich unantastbar. Da stören mich immer wieder diese Ratgeber, die den Menschen klar machen wollen, hey, leb so oder so, dann passiert dies, also gib 1 und 2 ein, dann kommt 3 raus. Aber das ist ja nicht das Leben. Das Leben lässt sich nicht einfach so planen. Im Leben müssen wir offen sein, flexibel und dann schauen eben, wie antworten wir auf diese verschiedenen Situationen. Dazu sind wir immer eingeladen. Und da kann man auch gestalten. Glück direkt anzustreben, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt glücklich sein. Glück ist Effekt. Und zwar dann Effekt, wenn ich einen Wert verwirkliche, der mir am Herzen liegt. So, wenn ich zum Beispiel Skifahren gehe, dann weiß ich, dass sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit danach ein Glücksgefühl bei mir einstellt. Weil Skifahren für mich ein hoher Wert ist. Alles, aber nicht Skifahren. Ja, dann hat diese Person was anderes. Dann kann es für die Musik sein oder eine Spaziergang durch den Wald oder Kunst, Kultur, alles Mögliche. Da zu schauen, was ist der einen oder der anderen Person wichtig.
Tag ein, Tag aus, dieselben Meter, bist kein Opfer, sondern der eigene Täter, wieder froh und Neuheiter. Was tut man nicht alles für die Karriereleiter? Tag aus, Tag ein, dieselbe Drama, rennst im Hamsterradl, löst jetzt was versammer, wie lang noch bis zum Ziel? Und wann wird's da endlich zu? Ist es der Ernst? Ist es wirklich dein Leben? Oder der Versuch, dir selber das Leben zu nehmen? Fang an, fang an, fang an.
Lebenshilferatgeber versprechen oft das schnelle Glück. Dabei wissen wir alle, dass die Suche nach Orientierung und Sinn meist viel Zeit und Geduld braucht. Viel wäre schon gewonnen, meint Logotherapeutin Sabine Kindl, wenn wir nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wofür fragen würden. Wofür etwas gut ist, wofür wir etwas Bestimmtes tun. Es sei nie zu spät, Neues zu erlernen und alte Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen, meint die Sinntrainerin.
Eine Möglichkeit ist eben zu schauen, was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig, wofür möchte ich mich denn einsetzen? Und Gott, dieses Wofür ist auch etwas, da lässt es sich auch einmal Schwierigkeiten aushalten oder schwerere Situationen. Wenn ich weiß, wofür ich etwas mache oder wofür ich eine kritische Situation durchstehe, weil ich für meine Familie da sein möchte oder weil ich jetzt eben dieses Haus abbezahlen muss. Die Kraft, die aus diesem Wofür entwächst, die stärkt mich sehr und die lässt mich dann auch eine schwere Situation durchtragen, durchstehen. Mein Zugang ist immer, Sinn kann nur gefunden werden von der jeweiligen Person, die sich auf die Suche begibt und niemals von außen drüber gestülpt. Und da gibt's natürlich einige Inspirationen. Das können Biografien sein, das können gute Bücher sein, das können Gedichte sein, das kann Musik sein. Das ist so individuell, wie die Menschen unterschiedlich sind. Gell? Für meine seelische Widerstandskraft kann ich was tun. Uns allen ist bewusst, dass wir für unseren Körper, wenn wir den in Schuss halten wollten, dann müssen wir trainieren, beziehungsweise wir sollten uns bewegen. Wir wissen, wie wir uns ernähren, wir wissen, welche Aktivitäten wir brauchen. Wir bestehen aber nicht nur aus Körper, sondern auch aus Seele und Geist. Und da ist die Frage, was tun wir denn unserer Seele und unserem Geist Gutes? Wie stärkt man denn die? Und da würde sich der Bogen zu der Sinntrainerin wieder schließen. Da geht's darum, zum Beispiel auch zu schauen, wie starte ich denn in einen Tag? Ist das Erste, was ich tue, dass ich in der Früh das Handy nehme, draufschaue, welche E-Mails das kommen sein, beziehungsweise die aktuellen Nachrichten? Bei den Benediktinern habe ich gelernt, womit man die Mühle am Morgen füttert, das mahlt sie den ganzen Tag. Egal ob Unkraut oder Korn. Also füttere ich sie gleich schon in der Früh mit diesen negativen Gedanken oder führe ich was anderes zu? Da gibt's jede Menge an Möglichkeiten. Ich kann mir ein gutes Buch nehmen und nur eine Geschichte draus lesen. Ich kann mir Musik auflegen und einfach nur ein Musikstück hören. Das sind die Menschen ganz sicher selber kreativ. Womit will ich mich am Morgen füttern, bevor ich dann in den Tag gehe? Ich will überhaupt nicht sagen, dass man sich nicht informieren soll, aber das kann ich ja danach noch machen. Und dann ist auch die Frage, wie oft muss ich mir denn die Nachrichten anhören? Reicht es mir, wenn ich sie einmal am Tag höre und ich bin dann informiert? Oder muss ich das ständig machen? Also wenn wir wollen, haben wir es ja halbstündlich. Da gut für sich zu sorgen und sich einmal an Gedanken darüber zu machen, was machen denn diese negativen Einflüsse mit mir? Manche spüren es ja körperlich. Wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden und wir haben immer die Möglichkeit, jeden Tag etwas zu ändern. Aber diese seelische oder geistige Nahrung, die muss man ausgewählt suchen gehen. Und da fallen mir jetzt gerade so Bücher ein wie von der Rachel Rehman, Dem Leben vertrauen. Da sind lauter Kurzgeschichten drinnen und die Frau hat eine Gabe, ist eine Ärztin, diese Geschichten so einzupacken, dass sie uns fürs tägliche Leben ja einen gehaltvollen Input geben, wo jeder sagen kann, ja genau, so könnte ich es auch sehen. Oder von Böschemeier gibt es auch ganz wunderbare Bücher. Die Inge Batsch hat jede Menge Bücher geschrieben, auch mit dem Sebastian Schmidt zusammen. Gedichte, wie gesagt, wären sowas, wo man sich stärken kann dabei. Musik, ja, da gibt's vieles.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele zu Ihnen in die Praxis kommen, auch deswegen, weil sie mit sich und mit der Welt vielleicht oder mit ihrer Situation nicht zufrieden sind. Sie würden gerne etwas ändern.
Ja, die Menschen neigen oft dazu, sich zu vergleichen. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann habe ich das Problem, dass ich mich entweder mit jemandem vergleiche, der ober mir gefühlt ist, dann fühle ich mich immer kleiner und schlecht. Der hat mehr, der kann mehr, der ist besser, der ist schöner, was weiß ich. Oder ich vergleiche mich nach unten, was auch nicht unbedingt fair ist, beziehungsweise nicht unbedingt ein gutes Gefühl macht, weil ich dadurch ja jemand anderen kleiner mache. Deswegen der richtige Zugang in meine Augen oder der einzige Zugang zu einem Vergleich ist der Vergleich mit sich selber. Wenn ich wirklich wissen will, wie ist meine Entwicklung verlaufen, dann muss ich mich doch mit mir selber vergleichen. Und wenn ich schaue, wie war ich denn vor 20 Jahren, wie war ich vor 10 Jahren oder wie war ich noch vor 4 Monaten, dann kann ich eine Entwicklung erkennen und dann vergleiche ich mich mit mir selber. Und das ist für viele Menschen unglaublich entlastend, weil der Vergleich mit den anderen, der führt immer in die Unzufriedenheit. Und es geht eben darum, das zu tun, wo ich einen Einfluss drauf habe. Auf die anderen habe ich keinen Einfluss. Es gibt für die Findlinger ein Lied, in die anderen Säckel schauen, das macht unzufrieden. Ja, das macht unzufrieden. Deswegen bleiben wir bei uns selber und schauen, wie war das? Vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten, und wo will ich denn hin?
Was uns vielleicht allen gut täte, wenn wir uns auch die eine oder andere Schwäche erlauben würden.
Ja, unbedingt. Auch mit Humor das Ganze zu sehen. Gell? Uns nicht selber so unglaublich ernst zu nehmen, sondern ja zu sagen zu unseren Sonnen und zu unseren Schattenseiten. Und wir haben einmal, hat eine Dame gesagt, das waren ja so witzig gefunden, ich habe schon so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich glaube, ich mache noch ein paar. Wenn man es so sehen kann, glaube ich, erleichtert es schon ganz, ganz vieles.
Sie haben für sich offenbar den Sinn im Leben gefunden oder diese vielen sinnstiftenden Möglichkeiten, von denen Sie uns erzählt haben.
Ja, ich empfinde mich als sehr reich beschenkt in meinem Leben, darf sehr viel Sinnvolles erleben beziehungsweise auch für mich entdecken. Was vom Schönsten für mich ist, einfach Menschen zu begleiten, Begegnungsräume auch zu schaffen. Es kommt da so viel zurück, das bereichert mich sehr, ja.
Das heißt, Sie sehen optimistisch, zuversichtlich in die Zukunft?
Ja, ich bin hoffnungsfroh und blicke zuversichtlich in die Zukunft.
Wie groß muss ich werden, um mich nicht mehr klein zu fühlen? Wie hell muss ich leuchten, um nicht mehr unsichtbar zu sein? Wie weit muss ich gehen für einen kleinen Schritt nach vorn? Was kann ich an mir ändern, damit sich was verändert? Was muss ich tun? Wann bin ich genug? Du bist gut so, wie du bist. Lass alles genau so. Jetzt ist genug. Du bist gut so, wie du bist. Lass alles genau so, wie es ist. Du träumst in deinem ganz eigenen Licht. Denn du bist gut so, wie du bist. Du bist so. Genau so wie es ist.
sich füreinander Zeit nehmen, einander aufmerksam zuhören, die Erwartungen an sich und die eigene Umgebung ein wenig herunterschrauben, die Pausetaste einlegen und einen Tag lang bewusst keine Probleme wälzen. Das alles könnte helfen, das Leben wieder mit anderen Augen zu sehen, sagt Sabine Kindl, die als psychosoziale Beraterin Menschen ihre Hilfe anbietet. Ihr danke für das ausführliche Gespräch, Ihnen zu Hause danke für Ihr Interesse. Wenn Sie das Gehörte weiter vertiefen möchten, dann kann ich Ihnen das angesprochene Buch von Viktor Frankl empfehlen, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das Kartenset Weil das Leben fragt, mit Impulsen zur Sinnfindung, das gerade neu herausgegeben wurde. Sie können die heutige Sendung wie immer im Radio Tirol Podcast nachhören, die Adresse im Netz sound.orf.at. Lassen wir uns den Glauben an das Gute und eine gute Zukunft nicht nehmen.
Radio Tirol.
Über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.
Zeit und alles, was noch vor uns liegt. Wie bei der Reise mit leichtem Gepäck, lassen uns treiben, sind einfach mal weg. Und während die Welt noch schläft, Zeit und alles, was noch vor uns liegt. Wie bei der Reise mit leichtem Gepäck, lassen uns treiben, sind einfach mal weg. Und während die Welt noch schläft, lieben wir. Wie bei der Reise mit leichtem Gepäck, lassen uns treiben.
besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 22 Uhr.
Historischer Wahlsieg für die FPÖ. ÖVP klar vor, SPÖ auf Platz 2. Kleinstparteien verpassen den Einzug. Zu einem Sonderjournal anlässlich der Nationalratswahl in Österreich begrüßt sie Anna Schmeikal. Österreich hat heute einen neuen Nationalrat gewählt. Bei mir im Studio ist mein Kollege Konstantin Hahn, mit dabei die aktuelle Hochrechnung des Foresight-Instituts. Konstantin, wie verteilen sich die Stimmen?
Mit 28,8% der Stimmen kommt die FPÖ laut aktueller Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose auf den ersten Platz bei dieser Nationalratswahl. Sie gewinnt damit im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 12,6 Prozentpunkte dazu. 26,3% der Stimmen und damit der zweite Platz gehen laut Hochrechnung an die ÖVP, ein Verlust von 11,2 Prozentpunkten. Mit 21,1% auf Platz 3 ist die SPÖ, diese verliert 0,1 Prozentpunkte. Die Neos kommen auf 9,2%, Zugewinne von 1,1 Prozentpunkten und damit der vierte Platz vor den Grünen. Diese kommen auf 8,3%, Verluste von 5,6 Prozentpunkten. Alle anderen Kleinparteien, darunter die KPÖ und die Bierpartei, verpassen laut Hochrechnung des Foresight-Instituts den Einzug ins Parlament. In Mandaten sieht das Ergebnis so aus. Die FPÖ zieht mit 56 Mandaten in den neu gewählten Nationalrat ein. Die ÖVP kommt auf 52 Mandate, die SPÖ auf 41 Mandate, die Neos sitzen mit 18 Mandaten im neuen Nationalrat und die Grünen mit 16 Mandaten. Die Wahlbeteiligung war dieses Mal höher als bei der letzten Nationalratswahl. 78% der Wahlberechtigten haben gewählt, 2,2 Prozentpunkte mehr als vor 5 Jahren. Mit der Schwankungsbreite der aktuellen Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose von 0,4 Prozentpunkten dürfte sich auch an der Reihenfolge der Parteien nichts mehr ändern.
Vielen Dank, Konstantin Hahn. Platz 1 geht also an die FPÖ. Doch koalieren will derzeit niemand mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl. Das betont auch ÖVP-Obmann Nehammer am Abend in einer TV-Runde mit allen Parteiobleuten.
Das habe ich schon am Anfang gesagt. Ich stehe zu dem, was ich vor der Wahl gesagt habe. Das ist ja auch mit meiner Partei akkordiert. Das ist ja auch Linie der Volkspartei. Und aus meiner Sicht wäre es geradezu verwegen, den Menschen vor der Wahl etwas zu versprechen, Hoffnungen zu wecken und dann genau das Gegenteil zu tun. Da stehe ich dazu mit meinem Wort als Karl Nehammer und das ist auch die Haltung der Volkspartei, die nämlich